Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und mag mich heute mit einem Gast einem Thema widmen, dem man immer wieder begegnet, wenn man, so wie wir alle, viel draußen unterwegs ist, nämlich Tierspuren. Und dafür habe ich heute den Jörn Kaufhold da. Hallo Jörn.
Hallo, danke für die Einladung.
Aber sehr gerne. Ich stelle dich mal eben ein bisschen vor. Du bist Wildnispädagoge, hast eine Seminarwerkstatt und eine Tourenmanufaktur zusammen mit der Anne Wiebelitz-Seyart. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Unter bewandert.eu kann man dich finden. Ich stelle es dann nachher in die Shownotes, dass man gucken kann, wo man dich aufstöbert. Du lebst inzwischen in der Slowakei, im slowakischen Vogelgebirge und in Bratislava und bist seit 2007 selbstständiger Seminarleiter. Soweit richtig.
Ja, korrekt.
Das ist gut. Und gibst eben in deiner Funktion als Wildnispädagoge oder auch professioneller Spurenleser selber Seminare, arbeitest eng mit der Wildnisschule Wildniswissen zusammen, wo man einfach auch Touren mit dir oder mit Kollegen von dir buchen kann, um sich tiefer in das Thema zu versenken, wenn man das möchte.
Ja.
Und zwei Bücher hast du geschrieben, das habe ich auch schon gehört. Eins, das sehr spannend klingt, nämlich vor allem für Outdoor-Leser, Der Weg der Helden. Das ist ein Fernwanderweg, ein Teil des großen E, hilf mir mal, welcher ist das, E6?
Nee, der E8 ist das.
E8, der eben durch die Slowakei führt. Und außerdem hast du geschrieben, 111 Gründe, die Slowakei zu lieben. Das liegt natürlich nahe, wenn du in der Slowakei unterwegs bist oder auch da lebst. Ich stelle beide Bücher auch in die Shownotes rein, dass man die finden kann. Und dann kann jeder einfach nochmal ein bisschen nachstöbern, was du so treibst oder auf deinen Spuren sich bewegen. Ja, Jörn, ich mag jetzt mal in das Thema einsteigen mit einer vielleicht etwas provokanten Frage. Muss ich nach Afrika fahren oder sonst irgendeine der großen Wildnisse, um überhaupt Tierspuren so richtig ordentlich zu lesen?
Nein, das wird dich nicht überraschen. Man muss nur vor die Tür gehen und die Welt ist voller Tierspuren. Es kann spannend sein, Spuren von Löwen oder Elefanten zu lesen. Es kann genauso spannend sein, Spuren von Wölfen und Luchsen in Mitteleuropa zu lesen. Aber es macht doch Spaß, zum Beispiel rauszufinden, welche Maus da gerade hergelaufen ist. Also Tierspuren kann man überall lesen, da wo das Substrat, also der Boden, die Spuren einigermaßen gut hält. Und da findet man in der Stadtorte, genauso wie draußen im Wald, tief im Wald, aber auch am Straßenrand, auf Wanderwegen, in der Pfütze oder am Pfützenrand, wo die Matsche ist. Also überall kann man Spuren lesen.
Ja, wenn man sich überlegt, dass gerade Wildtiere wie Füchse, Wildschweine ja auch gerne immer mehr in den Siedlungsraum reinkommen oder jetzt auch inzwischen invasive Art der Waschbär, den man dann irgendwo hat. Also wirklich, man kann eigentlich überall, denke ich mal, im Park an der feuchten Stelle zum Beispiel, könnte man wahrscheinlich direkt loslegen und einfach mal gucken, was da so nachts vor allem umherwatschelt. Ne?
Ja, das Spannende beim Tierspurenlesen oder überhaupt beim Spurenlesen, es müssen ja nicht nur Tiere oder Tierspuren sein, ist, dass man eine ganz neue Zeitebene hat. Zum Beispiel, wenn ich wandere und gehe dem Wanderweg entlang, dann bin ich quasi im Hier und Jetzt, dann höre ich Vögel singen, aber sehe zum Beispiel in der Pfütze, heute Morgen, nachdem es geregnet hat, ist da gerade ein Wildschwein entlang gelaufen oder ein Wolf oder ein Luchs. Und dann hat man eine ganz neue Zeitebene drin und das macht das Wandern nochmal interessanter und spannender.
Ja, ich war für Outdoor eben auch schon in Namibia unterwegs und da war das eben auch ein Teil der Tour, dass man so, wie haben sie es genannt, die Buschmann-Zeitung, ne? Also da hat man dann wirklich morgens geguckt, wer da nachts ums Lager unterwegs war und ja, da war es nun mal eine Spur wilder wirklich und ja, manche Sachen waren dann auch nicht so erfreulich, die man gefunden hat, aber mal ab davon, das kann man zu Hause auch machen und da ist es, sage ich mal, in einem schönen gesettelten Raum, wo einem nichts passieren kann. Wie war das bei dir, wie bist du überhaupt zum Spurenlesen gekommen?
Ich bin zum Spurenlesen dazu gekommen, dass ich habe so Anfang der 2000er Jahre habe ich für eine große Stiftung in Deutschland gearbeitet und habe viele Fortbildungen organisiert und teilweise auch gegeben. Das war alles zu dem Rahmen internationale Projektarbeit, interkulturelle Arbeit. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, jetzt organisierst du so viele Lernräume für andere Menschen, du möchtest auch mal wieder was lernen. Und dann habe ich drüber nachgedacht, worauf ich Lust hätte. Und ich bin halt immer ein begeisterter Outdoor-Freak gewesen, war viel draußen, habe ich irgendwann gedacht, Mensch, du bist zwar viel draußen, aber so richtig viel weißt du jetzt auch nicht. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich lernen? Und damals hatte ich kein Interesse an Jagd und Survival hatte ich eigentlich auch nicht so richtig Interesse und habe dann ganz untypisch zwei Schlagwörter damals ins Internet eingegeben, Wildnis und Wissen. Bin dann auf diese Wildnisschule Wildniswissen, für die ich bis heute arbeite, gelandet und habe da einen Basiskurs gemacht. Mhm. Und meine erste Idee war, komische Leute hier, wir singen und wir räuchern, aber jetzt war ich schon mal da und habe nach diesem Wochenende festgestellt, das ist ja spannend, ich sehe viel mehr Tiere, die ich vorher nicht gesehen habe. Mhm. Und das war mein Einstieg in die Wildnispädagogik. Und Spurenlesen ist ja quasi eine Disziplin von vielen verschiedenen. Ich habe mich jetzt im Laufe der Jahre sehr stark auf das Spurenlesen konzentriert. Das war eigentlich ein Zufall, aber eigentlich ist es so, wenn du dich sehr stark mit Spurenlesen beschäftigst, kommst du auch auf Pflanzen, kommst du auch auf Vögel. Und vielleicht weißt du das, wenn du... Du interessierst dich für Pflanzen und dann kommst du automatisch auch auf die, wer ist denn jetzt die Pflanzen? Dann interessierst du dich für Spurenlesen und so schließt sich der Kreis dann doch immer wieder.
Ja, eben, wo du es gerade angesprochen hast, ich bin ja seit ein paar Jahren zertifizierte Wildpflanzenpädagogin, wie es so schön heißt, bin ja ähnlich drauf gekommen, ne, dass man mal so den ersten Schritt, was wächst da eigentlich, was kann ich damit machen, ne, und plötzlich rutscht man da tiefer rein, also Tierspuren habe ich jetzt noch nicht, ist eher Fraßspuren momentan bei mir an Kräutern, aber wer weiß, vielleicht steige ich da auch noch ein bisschen tiefer ein.
Um da mal kurz reinzuspringen, Fraßspuren ist ein Teil vom Spurenlesen, also Fraßspuren sind interessante Geschichten, wer hat da gegessen, wann hat jemand gegessen, warum hat er oder sie gegessen, also ist auch gehört mit zum Spurenlesen dazu.
Ja, und natürlich auch das, was nach den Fraßspuren kommt, die sogenannte Losung. Ne? Also das ist, glaube ich, auch also für passionierte Spurenleser unheimlich spannend, da so in den Hinterlassenschaften, nenne ich es mal, zu stöbern. Also ja. Ich hatte vor kurzem auch nochmal, mal eine Podcast-Folge, da war einer auf den Spuren von Walen unterwegs und ist da auch auf einen Walforscher gestoßen, der sich total gefreut hat, als er eine Walhinterlassenschaft mal im Meer entdeckt hat, ne? Gar nicht so... Ja, weil er sich einfach gesagt hat, hier funktioniert die Natur, der Wal düngt wiederum die Meere durch seinen Kot, Losung, ich weiß nicht, ob es beim Wal überhaupt noch Losung heißt, aber da kann man sehen, sowas kann auch Begeisterung wecken und man kann eine Menge rauslesen, also
auf alle Fälle.
Das funktioniert. Brauche ich denn eine bestimmte Ausrüstung, um Spuren zu lesen oder reichen einfach meine Augen, meine Sinne?
Das Schöne am Spurenlesen ist, dass es eigentlich preiswert ist. Man braucht keine besondere Ausrüstung. Das Einzige, was man braucht, ist vielleicht so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als die man vielleicht so im Alltag aufbringt. Also nicht nur einmal hingucken, sondern zweimal hingucken. Und was hilfreich ist, sind ein, zwei gute Bücher. Da gibt es jetzt wirklich gute Bestimmungsführer. Das ist eigentlich das Einzige, was man braucht, um rauszugehen und um ein bisschen mehr einheimischer draußen zu werden.
Ja, und sich vielleicht auch mal Zeit nehmen. Ne? Das ist der Blick fürs Detail, der manchmal auch verloren geht, wenn man da irgendwie hektisch durch den Alltag sticht. Ne? Ja. Also ich denke, sonst hat man auch wenig Chancen. Gibt es denn auch eine App, weil du gesagt hast, es gibt Bücher? Weil im Pflanzenbereich gibt es ein, zwei gute Apps, Flora Incognita, also die benutze ich selber, ist sehr super. Wenn man sich unsicher ist, kann man die einfach zu Rate ziehen. Gibt es sowas auch beim Spurenlesen?
Nee, du hast ja recht, es gibt bei der Pflanzenbestimmung und auch bei dem Bestimmung vom Vogelgesängen ist die Technik jetzt so weit, dass die ja wirklich ausgezeichnet sind und die Fehlerquote ist extrem runtergegangen. Meines Wissens gibt es noch nichts Vergleichbares für Spurenlesen. Vermutlich wird das eine Frage der Zeit sein, wann das kommt, aber meines Wissens gibt es da noch nichts.
Man müsste eigentlich genauso gehen, man nimmt eben, was weiß ich, den Fußabdruck zum Beispiel von einem Fuchs auf und das Programm gleicht es per KI ab, ne? Also so ähnlich funktioniert es ja im Pflanzenbereich auch und auch mit den Vogelgesängen gibt es ja auch ein paar wirklich schöne Apps, ne?
Ja, das wird bestimmt gehen. Es gibt vielleicht noch eine Geschichte, die das erschwert, aber nicht ausschließt, ist, dass Spurenlesen eigentlich oft, du arbeitest mit Fragmenten. Also das heißt, im Idealfall hast du ein Trittsiegel von einem Fuchs zum Beispiel, wo alles da sind, die vier Zehenballen, die Krallen, die Anordnung. Aber in der Regel, oder wenn du tiefer reingehst, hast du nur Fragmente. Du siehst vielleicht nur ein oder zwei Zehenballen, du siehst dann nur die Kralle. Wahrscheinlich wird auch die KI irgendwann da soweit so gut sein, dass sie das kann. Aber solange das noch nicht der Fall ist, bevorzuge ich das, von Angesicht zu Angesicht mit Leuten rauszugehen und Spuren zu lesen.
Ist ja eh schöner, ne? Wenn man das selber rauskriegt oder vielleicht auch in der Diskussion mit jemandem, mit dem man unterwegs ist. Das ist ja unsere soziale Ader im Menschlichen, ne? Dass man das selber erfährt, ertastet und so weiter. Braucht man denn eine Ausbildung, dass man da überhaupt erfolgreich Tierspuren liest? Oder kann man tatsächlich mit einem, wie du sagst, der guten Bücher schon mal losziehen und sich das angucken?
Ja, zu der Ausbildung komme ich gleich noch. Ich wollte noch kurz was zu dem sagen, was du vorhin gesagt hast. Also eigentlich das Wichtigste ist die Neugierde. Man geht raus und das stelle ich eigentlich fest. Das ist eigentlich die Grundgeschichte. Irgendwelche Leute sagen, Jörn, ich finde ja immer so komische Trittziegel, also Spuren auf meinem Grundstück oder wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, was ist das denn? Dann frage ich ja, wie sieht das denn aus? Oder dann beschreiben sie das und dann frage ich, siehst du Zehenballen oder siehst du Schalen oder Hufe und so weiter? Mhm. Und dann geht es eigentlich los und das ist sozusagen der Grundzirkel oder Zirkel. Du hast eine Frage und suchst eine Antwort und versuchst dann die Antwort zu finden. Und ja, Ausbildungen können dir helfen, schneller Antworten zu finden und vielleicht auch fundiertere Antworten zu finden. Aber im Prinzip geht auch eine Menge alleine. Aber der Riesenvorteil von Ausbildungen ist, dass du mit anderen Leuten zusammenkommst, die ähnlichen Interessen haben. Und dass du gemeinsam arbeitest daran. Und du hattest gerade über Losungen gesprochen. Also man guckt ja sozusagen auf Code und man freut sich gemeinsam, dass man den Code gefunden hat und spricht darüber. Wenn du nicht in einer Welt lebst, wo du das mit deinen Nachbarn machen kannst, ist eine Ausbildung natürlich sehr, sehr hilfreich.
Ja, das Thema, das begeistert natürlich nicht jeden, gerade Losungen. Das kann ich mir vorstellen. Wenn man sagt, Mensch, ich habe hier schönen Marderkack gefunden, dann denkt jemand anders, ja super, geh mir weg, ich bin froh, ich den Marder nicht erwischt, vor allem nicht in meinem Auto. Und das ist schwierig, wenn man so ein bisschen ein freakiges Thema hat, so eine Nische. Ich stelle es auch mit meinen Kräutern fest. Ich muss mich da auch manchmal ein bisschen bremsen, dass ich die Leute dann nicht zulaber, weil mich das begeistert. Aber jemand anders denkt, jo, jetzt hat sie mir 3 Pflanzen gezeigt, jetzt ist auch mal gut, ne? Also wird bei Tierspuren oder vor allem Tierlosungen vielleicht ähnlich sein, ne? Dass man da nicht alle Menschen so direkt begeistern kann und permanent.
Nee, muss man ja auch nicht jeden begeistern, aber was ich feststelle ist, also ich bin jetzt seit den Anfang der 2000er Jahre dabei und am Anfang war das eher noch ein exotisches Thema und wenn du dir anguckst, wie viele Wildnisschulen es gibt oder wie die Nachfrage nach Wissen über die Natur gewachsen ist und wie das mittlerweile auch in den großen Medien besprochen wird, ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr so nerdig, wie es mal war. Ja. Losung mag es schon sein, aber insgesamt, wer interessiert sich nicht für Natur? Aber ich glaube, das ist außer Woody Allen gibt es da nicht viele.
Ja. Ja gut, ein paar Leute, die das total verweigern, die betonierte Gegenden schöner finden als grüne, die wird es natürlich immer geben. Aber ich habe auch das Gefühl, eben auch bei Wildkräutern oder Wildpflanzen, es ist mal latenten Interesse da. Es ist nochmal was anderes, dann wirklich loszugehen und das anzugucken. Wird bei Tierspuren ähnlich sein, aber so ein bisschen dafür interessieren tun sich doch immer mehr Leute, habe ich auch das Gefühl. Das ist ja auch gut so. Dann ja, ist ja das Übliche, nur was man kennt und zu schätzen weiß, das wird man auch bewahren wollen. Ne? Und so ist es halt mit der Natur. Und ob man sich jetzt da über Tierspuren nähert wie du oder ich halt eher über die Pflanzenschiene, ist nicht wurscht, würde ich sagen, aber es hilft. Es hilft, ein Verständnis dafür zu entwickeln. Wenn man jetzt mit dir mal losziehen will, wie muss man sich das vorstellen? Wo bietest du denn das Spurenlesen an? Bucht man da über die Wildnisschule oder über bewandert.eu einen Kurs bei dir? Und
ja, wenn es ums Spurenlesen geht oder generell, ich bin Bestandteil der Wildnisschule Wildniswissen und wir haben ein sehr umfangreiches Angebot für Leute, die Spurenlesen lernen wollen. Mhm. Zum Beispiel, ich gebe einen Lehrgang, der heißt Trailing. Trailing ist sozusagen die Kunst oder die Fähigkeit, Fährten zu finden und ihnen zu folgen über längere Strecken. Ja. Mein Kollege Joscha Gräums, der übrigens auch ein super Buch geschrieben hat, Tierspuren Europas, der gibt einen Lehrgang, der heißt Fährtenlesen. Da geht es darum, sozusagen Track and Sign nennen wir das, also Spuren und Zeichen zu identifizieren, also Antworten zu finden auf die Frage, wer. Aber die Lehrgänge sind eigentlich für Leute, die schon ganz genau wissen, dass sie das interessiert und reingehen wollen. Und ansonsten gibt Wildniswissen zum Beispiel auch Basiskurse, Spurenlesen. Das gibt überall in Deutschland Wildnisschulen. Das ist schön, wie das Netzwerk gewachsen ist. Also ich würde sagen, in jeder größeren Stadt oder in der Nähe einer größeren Stadt gibt es eine Wildnisschule, wo man mal so ein Schnupperwochenende machen kann und ins Spurenlesen einsteigen kann.
Und das ist auch mal von 2-3 Stunden bis eine Woche sich wirklich durch die Pampa schlagen? Oder,
ja, von Schnuppernachmittag bis zum Basiswochenende, was meistens von Freitag bis Sonntag geht, bis zu unseren Lehrgängen, die dann über ein Jahr gehen, also nicht in Vollzeit, sondern immer
blockweise wahrscheinlich.
So, genau, blockweise, ja. Dazwischen Aufgaben. Also dann gibt es ein breites Repertoire. Und umso tiefer man einsteigen will, umso mehr macht man. Und irgendwann stellt man fest, dass es eigentlich nie aufhört, weil du kannst immer noch mehr lernen. Und das ist eigentlich auch das Schöne. Es wird nie langweilig. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, du kannst nicht zweimal in denselben Fluss steigen, genauso kannst du nicht zweimal in denselben Wald gehen. Und das, finde ich, ist für mich eine Motivation. Es wird nie langweilig. Du gehst in den Wald und erlebst jeden Tag was Neues.
Ja. Hast du denn eine Lieblingstierspur oder eine Lieblingstierlosung? Also manche schwören ja auch auf Gegröße von Eulen, heißt das, glaube ich, ne? Also diese Wolkeneul, wo man irgendwas alles drin ablesen kann. Ja, aber hast du vielleicht, ja, keine Ahnung, eine Fraßspur, ein Trittsiegel, eine Losung, wo du sagst, boah, da bin ich immer total glücklich, wenn ich die finde und freue mich?
Also was mich sehr tief in das Spurenlesen reingezogen hat, ich lebe ja in der Slowakei, sind Wolfsspuren, vor allen Dingen im Schnee. Und zwar war das von mir so ein natürlicher Impuls, den hinterher zu laufen und mir die Spuren anzugucken. Und irgendwann habe ich festgestellt, es gibt ein Wolfsmonitoring in der Slowakei, das unterstütze ich jetzt schon seit mehr als einem Jahrzehnt als Spurenleser. Und da folgen wir den Wolfsfährten, um Genetik einzusammeln, also Losungen einzusammeln, um rauszufinden, wie viele Wölfe es in der Slowakei gibt. Weil zum Hintergrund für die, die sich in der Slowakei nicht auskennen, Wölfe dürfen in der Slowakei gejagt werden und es gibt ein Quotensystem. Und dafür ist es wichtig, verlässliche Zahlen zu haben, weil die Jäger höhere Zahlen hatten als die Naturschützer. Und ich habe sozusagen bei diesen Monitoren mitgeholfen, um verlässliche Zahlen zu kriegen. Und diese Wolfsfährte hat mich total reingezogen, weil die Wölfe eine bestimmte, also jedes Tier hat ein Muster, wie es sich in der Landschaft bewegt. Und die Wölfe, die surfen durch die Landschaft. Und das finde ich sehr angenehm, wenn du auf einer Wolfsfährte unterwegs bist und du siehst, wie sie in der Landschaft sozusagen die Erhebungen und die Dellen und sich Sichtschutz und sowas ausnützen, das macht mir unglaublich Freude, dort hinterher zu laufen. Aber natürlich sind alle anderen Fährten auch spannend. Eine Fuchsfährte ist spannend, eine Dachsfährte ist spannend. Selbst wenn du schaust, wie Mäuse unterwegs sind, das ist alles spannend. Also, aber reingezogen hat mich das, dass ich ewig lange auf den Wolfsfährten unterwegs war.
Und in Slowakei weiß ich, da gibt es auch Bären. Ich war nicht mal selber in der Hohen Tatra, wo ein Bär bis an die zum Glück elektrogesicherte Begrenzung vom Campingplatz rangekommen ist. Okay. Da kam ein Spaziergeher, der war mit seinem Hund abends Gassi, unser Zeltnachbar, kam rum und hat gesagt, boah, mit dem Hund, und Bär und Auge standen sich plötzlich Auge in Auge gegenüber und jeder hat vom anderen beschlossen, ach nee, lass mal lieber, und ist dann seines Wegs gegangen, und der Mensch, der kam völlig aufgelöst wieder in den Campingplatz, hat gesagt, uha, Auge in Auge mit dem Bär, und bis dahin dachte ich, ah, jetzt haben die hier so einen riesen Zaun rund um den Campingplatz gezogen, keinen Zugang zum Fluss, schade, da unten könnten wir schön sitzen. Oder das dann erzählt, dachte ich so, na, ist doch ganz schick, ne? Und ich selber habe da überhaupt nichts von mitgekriegt. Und ja, aber Bären gibt es ja auch in der Slowakei, zumindest in der Tatra, ne? Und hast du da schon Erfahrungen gemacht mit Bärenspuren oder Bären selber?
Ja, auf alle Fälle. Also viele, viele Bärenspuren, viele Bärenfährten, auch Bärenbegegnungen. Und die Bären wurden nie ausgerottet, nie alle getötet in der Slowakei. Das heißt, die Menschen wissen eigentlich mehr oder weniger, mit den Bären umzugehen. Jetzt in den letzten 1-2 Jahren sind einige härtere Konflikte zwischen Bären und Menschen entstanden, also wo Bären Menschen verletzt haben.
Mit Schafhaltern eher oder einfach im städtischen oder dörflichen Bereich?
Nee, das ist oft nicht ausschließlich mit Pilzesuchenden, weil sie sich auf eine bestimmte Art und Weise bewegen. Manchmal auch mit Wanderinnen und Wanderern. Ja, aber was ich sagen will generell, ich mag das. Mein persönlicher Eindruck ist sozusagen, ich mag das, wenn ich in den Wald gehe und dort gibt es jemanden, der ist größer und stärker als ich, und ich bin nicht die Krone der Schöpfung und ich muss mich ein bisschen anpassen, und es hilft extrem, sehr aufmerksam zu sein. Und was ziemlich klar ist, wenn du die grundsätzlichen Regeln einhältst, ist die Gefahr, dass ein Braunbär dich angreift, relativ gering. Und ich mag das einfach, Wälder zu haben, wo es diese großen Beutegreifer gibt, das fühlt sich für mich viel natürlicher und kompletter an, als wenn es die nicht mehr gibt.
Würdest du raten, jemandem, der sich dann vielleicht auch begeistert, gerade für einen Beutegreifer, Wolf, Bär, so wie du, der Spur zu folgen? Oder sagst du, boah, 2 Meter guckst du dir an, aber dann lass lieber? Weil wenn man sich da von der Begeisterung hinreißen lässt und vielleicht der Spur folgt, kann es ja vielleicht doch auch mal zu einer unschönen Begegnung kommen. Oder siehst du das nicht so?
Du musst ja extrem super gute Bedingungen haben, um wirklich einer Fährte zu folgen und das Tier dann zu sehen. Beim Braunbären zum Beispiel, der hat relativ weiche Pfoten und man denkt, das ist so ein großes Tier und der hinterlässt viele Trittziegel und die Fährte ist leicht zu lehnen, aber das ist mitnichten der Fall. Das heißt, zu 99% wird das so sein, du siehst 1 oder 2 Trittziegel im Matsch, schaust dir das an und bist begeistert. Und wenn es wirklich mal so eine Situation sein sollte, wo du wirklich lange hinterhergehen solltest, dann würde ich das beim Braunbären nicht empfehlen, weil das zu gefährlich ist. Aber ehrlich gesagt, ist das eine rein theoretische Frage, weil die meisten machen es von alleine nicht. Die machen es von alleine nicht.
Jetzt haben wir schon die Lieblingsspur von einem Wolf von dir gehört. Gibt es denn auch, du hast vorhin Mäuse angesprochen. Das klang für mich auch ein bisschen so, also du hast immer wieder eine Maus erwähnt, wo man Spuren finden kann. Ist das auch ein Faible von dir, auch so ganz kleine Spuren zu finden?
Ja, wie gesagt, ich mag das komplette Bild. Angefangen hat es halt mit den großen Tieren, genau, weil es am Anfang leichter zu lesen ist. Aber wenn ich jetzt eine Kajaktour mache und ich lande irgendwo, und da gibt es ja oft diesen Spülsaum, und dann sehe ich, da ist gerade ein Fischotter hergegangen, der hat hier markiert, es gibt hier Nutria, es gibt hier eine Ratte, was auch immer. Es ist einfach schön zu sehen. Dann gucke ich, wer ist das? Wann sind die hierher gegangen? Dann schaue ich mir auch an, welche Vogeltrittsiegel gibt es? Da gibt es noch viel zu lernen, aber auch das ist eine ganz eigene Welt. Und dann sehe ich, hier haben wir Limikolen, die habe ich bisher noch nicht gesehen. Dann achte ich
beim... Wir haben da bitte was?
Limikolen, das sind Wasservögel.
Ah.
Wasservogel, okay. Genau. Die gibt es hier, die habe ich bisher noch nicht gesehen. Dann achte ich beim Kajakfahren, ich komme um die Flusskrümme, um die Kurve herum und halte mit dem Fernglas Ausschau und dann sehe ich, hier, da sitzen die Limikolen. Also es hilft mir einfach mehr, mich zu verankern in der Umgebung, wo ich bin, und mehr zu lesen, mehr zu sehen, mehr zu wahrzunehmen und ehrlich gesagt viel mehr Spaß zu haben.
Mhm. Ja, gut, ich merke das jetzt durch meine Pflanzen auch, ne? Also wenn ich auf eine Wandertour gehe, ich gucke da auch ganz anders, ne? Manchmal bin ich dann vom Weg auch fast abgelenkt, weil ich gucke, was wächst denn da links und rechts, und ähnlich wird es bei dir mit den Tierspuren auch sein, ne? Dass du einfach immer guckst, was ist denn da noch über meine schiere Route drüber rauszusehen. Ja, das macht ja auch Spaß. Hattest du denn schon mal einen schönen Irrtum, sag ich, wo du gedacht hast, boah, das ist total spannend. Also man weiß ja, Wolf-Hund, ähnliche Trittsiegel, vielleicht der Fuchs auch noch ähnlich. Und da kann es ja auch passieren, dass man sich jetzt total freut, ey, ich habe was Seltenes gefunden, super, super. Geht der Sache nach und stellt nachher fest, das doch nicht.
Also es gibt niemanden, der Spuren liest, der nicht eine unendliche Vielzahl von Geschichten hat, wo er oder sie komplett daneben lag. Also da könnte ich dir wirklich jetzt viel erzählen. Vielleicht eine der lustigsten Verwechslungen ist, vor dem Krieg haben wir einmal im Jahr auch eine Tour nach Russland angeboten, wo wir in der Taiga Spurenlesen unterrichtet haben, und dort gibt es Schneehasen. Und wenn die Schneehasen ihre Pfote sehr aufspreizen, dann kann durchaus ein Trittsiegel entstehen, wo man sich nicht komplett verschämen muss, was aussieht wie ein Luchs. Und ich war der Seminarleiter oder der Turnleiter und habe gesagt, das sieht nach einem Luchs aus. Und wir gehen hinterher und 30, 40 Meter stellt sich raus, dass es ein Hase ist. Und das gehört aber mit zum Spiel, dass man sich permanent daneben liegt. Und was ich immer sage, Spurenlesen hilft dir total, toleranter zu werden gegenüber Fehlern. Weil also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die meisten von uns stammen ja aus dem Schulsystem, wo du schreibst ein Diktat, da sind 100 Wörter drin, du hast 6 oder 7 falsch geschrieben und die Lehrerin, der Lehrer sagt hier mit dem roten Stift, das ist falsch. Und beim Spurenlesen sind eigentlich die Momente, wo du daneben liegst, ist eigentlich das total Spannende, weil du dann was Neues lernst. Also hast du eigentlich nicht mehr diesen negativen Blick auf Fehler, Mist, ich habe da was falsch gemacht, sondern super, ab jetzt kapiere ich, unter bestimmten Bedingungen spreizt der Schneehase die Füße so auf, dass die so eine Lux-Trittsiegel-Anmutung bekommen, und du nimmst es als neues Muster auf und freust dich eigentlich darüber, dass das passiert ist, vorausgesetzt, du bist jemand, der über sich selbst lachen kann.
Ja, und für die Kursteilnehmer ist es dann ja auch doppelt lehrreich, ne? Wenn die sehen, selbst der Vollprofi kann sich da mal irren und freut sich eigentlich drüber, dass er sich geirrt hat, weil er einfach was Neues gelernt hat. Ja, das macht natürlich Spaß, wenn man immer wieder sieht, da kommt eigentlich noch was, da gibt's noch was dahinter. Man hat schon viel gelernt und es kommt noch mal was und noch mal was. Und ja, je tiefer man in das Thema reingeht, umso weiter öffnet sich das wahrscheinlich auch.
Unbedingt.
Ja, kenne ich von meinen Pflanzen auch nur zu Genüge. Ist denn das Spurenlesen was für jeden? Würdest du sagen, jeder, der ein bisschen ein Interesse hat, ist auch geeignet, ein guter bis mittelmäßiger oder sehr guter Spurenleser zu werden?
Leichte Antwort, ja.
Also du siehst keine Hinderungsgründe, wenn auch in der Persönlichkeitsstruktur, dass du sagst, boah, das ist so ein rauer Mensch oder so verschlossen, der ist überhaupt nicht offen und geht da irgendwie mit Scheuklappen durchs Leben. Bei dem wird das nichts.
Ja, ehrlich gesagt, kann sein, dass es solche Leute gibt. Ja. Ich bin so privilegiert, dass ich auch solche Leute nicht treffe. Und zu uns
kommen zu den Kurs gehen Leute, die natürlich schon mal von vornherein Interesse haben. Das ist natürlich leichter.
Genau, also die zu uns kommen, haben Interesse. Ja. Und wenn du Interesse hast, dann alles andere passiert von alleine. Und das ist auch nicht eine Sache, wo du meines Erachtens Millionen von Talente mitbringen musst, sondern einfach nur, interessierst du dich dafür? Und hast du Lust, dem hinterherzugehen oder schaffst du das, hinter dir herzugehen? Was ich natürlich merke, ist, dass viele Leute, ich stecke ja selbst auch im Hamsterrad, dass das Hamsterrad so stark ist, dass die Leute eigentlich gerne rausgehen möchten und mehr erleben wollen, mehr Pflanzen mal ausprobieren wollen, wie sie schmecken, mehr Spuren lesen wollen, aber die Verpflichtungen so hart sind, das hält viele Leute raus. Aber wenn du das so ein bisschen schaffst, dem hinterher zu gehen und dem Wert zu geben, dann klappt das ganz gut.
Ja, jetzt muss ich auch mal fragen, mit Kindern, ist das, machst du überhaupt Kurse auch mit Kindern, mit Schulklassen?
Ich mache nicht Kurse mit Kindern. Ich bin halt in der Erwachsenenbildung, aber zum Beispiel mit meiner Tochter gehe ich raus oft und so. Und da habe ich halt gemerkt, dass ein Grundsatz ist, immer so weit zu gehen, wie lange die Aufmerksamkeit trägt. Ne? Also wenn ich anfange zu dozieren oder irgendwas lange zu erzählen, dann ist die Aufmerksamkeit weg. Wenn sie aber zum Beispiel jetzt sagt, oh Papa, was ist das? Und dann sage ich, ja, was siehst du denn? Und dann können wir da ein paar Minuten drüber sprechen und sie ist schon in der Lage, einen Hirsch vom Reh auseinanderzuhalten. Das ist bei ihr sozusagen Teil der natürlichen Wahrnehmung so. Also man muss immer versuchen, dass das Spaß macht.
Ja, weil das hätte mich mal interessiert, ob du dann eine Beobachtung jetzt hättest mit Schulklassen gearbeitet, dass da die Aufmerksamkeitsspanne nachlässt oder die Kinder oder den Bezug zur Natur entweder wieder mehr haben oder weniger haben. Aber das ist jetzt, da bin ich bei dir natürlich an der falschen Adresse für die Frage, weil ich könnte mir vorstellen, über Tierspuren kriegt man die Kinder eigentlich auch ganz gut und dann haben die auch Bock, ein paar Meter weiter zu gehen in der Natur, als jetzt die übliche Sonntagsnachmittagsspazierrunde. Ne?
Ja, das glaube ich auch. Also mein Kollege Matthias Kitzmann, der die ganzen Schulklassen macht, der erzählt total spannende Geschichten, was er mit den Kids alles macht und wie lange die sitzen und wie die Lehrer auf einmal total verwundert sind, dass die Kids da eine halbe Stunde auf dem Sitzplatz, also einfach im Wald sitzen und zuhören, wo sie gedacht haben, das ist nie möglich. Also da sind bestimmt einige Sachen möglich. Ja. Also grundsätzlich ist es so, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mit Leuten rausgehst. Ich meine, man erlebt es doch, wenn du selbst rausgehst. Du merkst irgendwann, wenn du gehst raus und du merkst so, hier fühle ich mich gut. Ja? Und dann geht es irgendwie los und denkst, oh, hier kann ich ein bisschen mehr schwingen. Oh, guck mal, das ist ein Vogel. Und dann hörst du dem Vogel zu und dann läuft da ein Tier her und dann guckst du, was das für ein Trittsegel gemacht hat. Also das ist ein natürlicher Prozess. Und meine Idee oder unsere Philosophie ist immer eigentlich, wir sind ja eigentlich als Homo sapiens darauf geeicht, da draußen gut klarzukommen und uns anzubinden. Und wir haben uns halt alle in den Alltag gestrickt, wo das nicht mehr so viel Zeit hat. Aber wenn man sich diese Zeit nimmt, dann ist das oft so wie so ein Schnipser und das geht von alleine, weil wir eigentlich so drauf geeicht sind.
Ja, also man hat auch ein bisschen vergessen über die ganze Industrialisierung und Entwicklung, dass man Teil der Natur ist. Das war mir zwar schon immer so latent bewusst, aber je mehr man drüber nachdenkt, umso deutlicher ist es ja eigentlich auch, dass es nicht wir gegen die Natur sind, sondern wir sind ein Teil der Natur. Und ich denke, wie man sich der Natur nähert, bei dir ist es eben vermehrt über die Tierspuren, bei mir eher über Pflanzen, was kann ich essen, aber da verbindet man sich ja auch nochmal wieder anders mit der Natur.
Ja, man verbindet sich anders und das Schöne ist, guck mal, wenn wenn du dich mit Umweltthemen beschäftigst, dann beschäftigst du dich ja in der Regel mit negativen Sachen und das ist immer sehr kognitiv. Und wenn die Leute aber rausgehen und sich draußen mit der Natur beschäftigen, einmal lernen sie es zu schätzen und zu lieben, aber die Natur erreicht sie auch auf einer emotionalen Art und Weise. Mhm. Und ich glaube, dass das auch eine Basis ist für das, was wir, glaube ich, jetzt alle machen müssen. Ne? Ein bisschen unser Leben ändern. Und das kannst du aber viel besser, wenn du so eine emotionale, tiefe Verbindung hast zu dem, was da draußen unterwegs ist. Weil du dann einfach Lust hast, dich darum zu kümmern, das zu schützen. Das ist was anderes, als wenn du irgendwie einen Aufsatz im Internet liest.
Ja, auf alle Fälle. Und auch
das Haptische ist wichtig. Es muss die Aufsätze geben, aber auch das Emotionale.
Ja. Ja. Ja, und ich denke auch dieses mit allen Sinnen erleben, das ist eigentlich auch wichtig und das funktioniert beim Spurenlesen ja genauso gut wie beim Wandern oder eben bei der Pflanzenkunde oder so. Hauptsache man geht raus und findet da vielleicht so seine Nische, wo man sich einfach noch tiefer reinfuchsen kann in das Ganze.
Ja,
ja, ich denke, wir haben jetzt einen guten Einblick schon mal bekommen oder du hast uns einen schönen Einblick gegeben in das ganze Tierspurenlesen und wie man sich da nähern kann. Ich würde jetzt gern zum Abschluss unseren Hörenden nochmal drei ultimative Tipps von dir geben lassen, wie man dann mit dem Tierspurenlesen loslegen kann. Ich bin absoluter Beginner und denke, ach, das ist jetzt super, was der Jörn so erzählt hat. Ich mag jetzt losziehen, ich mache jetzt sofort meine Haustür auf, leg los. Was würdest du demjenigen mitgeben? Drei Kniffe, Tipps, Ratschläge.
Also in meinem Bild, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die Leute, die bei euch zuhören, das sind das Leute, die gerne rausgehen und wandern. Ne? Das heißt,
nehme ich schwer an, ja.
Das ist meine Idee, genau. Und da wäre eigentlich die beste Idee, wenn du auf einer Wanderung unterwegs bist, hast ja eh Zeit, bist ja raus aus diesem Stress und du läufst auf Wegen, die nicht asphaltiert sind und schau dir mal die Pfützenränder an, was da los ist. Und das wäre der erste Tipp. Wenn dich das dann interessiert, nimm nicht dein Handy raus und fotografiere es nicht, sondern zeichne es. Und so gut oder schlecht, wie es geht, weil das hat nichts mit gutem Zeichnen zu tun. Und dann ist der dritte Tipp, leih dir ein Buch aus der Bücherei und versuch, das zu finden, was du in dieser Zeichnung gezeichnet hast. Und wenn dir das irgendwann gelingt beim ersten oder zweiten Mal, dann hast du so ein Sherlock-Holmes-Gefühl. Das heißt, das ist was Archaisches. Dann denkst du, aha, das ist also ein Fuchs. Und dann von da aus geht dann alles weiter. Das wären meine drei Tipps.
Mhm. Und wenn man den ersten Fuchs entdeckt hat, den ersten Fuchsfuß, dann entdeckt man vielleicht auch weitere Fuchsfüße und ist irgendwann Fuchsfußexperte.
Ja.
Und schon ist man drin in dem Thema, denke ich.
Ja, es geht ja darum, diese Muster zu erkennen und die Muster, die dann sich immer weiter verbinden. Ne? Das heißt, irgendwann kriegst du eine komplette Idee, was kann an so einem Pfützenrand im Wald unterwegs sein und zu welcher Zeit und in diesen kleinen spiegeln sich ja dann auch große Zusammenhänge wieder und das macht eine Wanderung spannender.
Das ist ein Schlusswort, dem ich nichts mehr hinzufügen möchte. Vielen, vielen Dank, Jörn. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir darüber zu plaudern. Ich stelle, wie gesagt, deine ganzen Bücher und wo man dich findet, in die Shownotes rein, dass man dich finden kann, mit dir Kontakt aufnehmen kann. Vielen, vielen Dank.
Gerne und tschüss.
Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr uns gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Außerdem findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder ihr holt Outdoor per Abo in euren Briefkasten. Und ganz klar, auch auf Facebook und Instagram ist Outdoor unterwegs und informiert über alles aus der Outdoor-Welt. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.